Liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch am Mittwoch und an meiner Seite Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Heiko.
Wir haben wieder den Titusbrief vor Augen und heute beginnen wir mit dem dritten und letzten Kapitel. Schön, dass ihr noch dabei seid.
Ja, das ist doch großartig. Die zwei vorherigen Kapitel, die waren doch recht herausfordernd. Schauen wir mal, was das dritte Kapitel für uns bereithält. Aber bevor wir beginnen, möchte ich gern beten. Herr Jesus, ich möchte danken für diesen wundervoll sonnigen Tag. Ich möchte danken, dass Heiko und ich hier über deinem Wort sitzen dürfen, dass wir es studieren dürfen zusammen. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du uns führst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns dein Wort aufschließt. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du uns zeigst, Herr, was wir weitergeben dürfen, Herr, was zum Segen ist für die Gemeinde und für die Zuhörer. Ich möchte dir danken, Herr, dass dein Wort für uns ein Riesensegen ist und, Herr, dass ja, da das Beste für uns drin ist und Herr, wir wollen zuversichtlich und voller Vertrauen es annehmen und ja, es zum Kompass in unserem Leben machen. Amen.
Amen.
Ja, möchtest du heute mal vorlesen, Heiko?
Na klar. Ich lese aus der Lutherbibel, die Verse 1 bis 8 im dritten Kapitel. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Niemanden verleumden, nicht streiten, gütig seien, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Ja, und Vers 8 beginnt dann, das ist gewisslich wahr, das kann man dann noch mit hineinnehmen, vielleicht erstmal so weit und dann beginnt ja eigentlich nochmal ein neuer Gedankenabschnitt. Ja, also, wir wissen ja noch ungefähr, welche Situation wir hier vorfinden. Titus ist ausgesandt worden und Paulus hat ihm einen besonderen Auftrag mitgegeben, nämlich, dass er in Kreta die noch relativ jungen Gemeinden besucht und sie ausstattet. Das heißt, dass er danach Ausschau hält, welche Menschen, Männer und Frauen in dieser Gemeinde vielleicht noch mehr Ermutigung brauchen, um aktiv zu sein. Es ging besonders auch um die Leitung dieser Gemeinden, ja, dass dort diese Gaben, die Leitungsgaben zum Vorschein kommen und dass sie eingesegnet werden und dass man durch Titus besonders sie lehrt, damit sie wissen, was eigentlich ihr Auftrag ist. Und der Auftrag, wir haben uns das genau angeguckt, das war natürlich nach innen hinein der Aufbau der Gemeinde und nach außen hin der Schutz auch vor ihr Lehren.
Ja, und auch als Christen ein Vorbild zu sein in der Gesellschaft und als Segen wahrgenommen zu werden, weil ja auch das Christentum dann noch ganz am Anfang stand und die christliche Bewegung am Anfang auch noch sehr argwöhnisch betrachtet wurde und ja immer wieder auch ja von den römischen Machthabern die Sorge aufgekommen ist, ja, ist das vielleicht eine umstürzlerische Religion oder eine Sekte und muss man die eindämmen und dergleichen. Und ja, da war es auch gerade dem Apostel Paulus sehr wichtig, dass Ordnung und Vorbild in diesen Gemeinden herrscht und dass wirklich die Gesellschaft sich an den Christen ein gutes Vorbild nehmen kann, dass sie positiv herausstechen. Und ich denke, da wird es jetzt auch weitergehen.
Richtig, da knüpft schon der erste Vers dran an. Erinnere sie daran, das heißt also, es ist jetzt nicht was Neues, was hineinkommt, sondern es ist etwas, was Gemeinden von jeher auszeichnen sollte, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit und so weiter. Also das Erste, woran sie hier auch erinnert werden sollen im letzten Kapitel, ist eben, dass sie, wie der Römerbrief in Kapitel 13 auch schon angesprochen hat, dass wir als Christen der Obrigkeit gehorsam sein sollen. Das ist eigentlich auch interessant jetzt gerade zu dieser Zeit, wo es ja manchmal auch sehr schwer fällt.
Ja, es ist spannend, dass uns die Bibel, das Wort Gottes uns wirklich das verordnet. Ich glaube, es ist tatsächlich auch von Gott im Blick, sogar ganz sicher, dass die Obrigkeit auch Fehler macht, dass die Obrigkeit auch nicht immer nur gute Anweisungen gibt. Aber generell sollen wir trotzdem der Obrigkeit gehorsam sein. Die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und ja, manchmal ist das leichter, manchmal ist das herausfordernder. Du hast es schon angedeutet in unserer heutigen Zeit mit diesen vielen Corona-Schutzmaßnahmen, glaube ich, ist gefühlt wieder etwas herausfordernder. Aber ich denke, wir haben eine Regierung, die eigentlich sich das Beste auch wünscht für unsere Gesellschaft, und wir leben in der Demokratie, und manches ist jetzt auch schwierig, was die Entscheidungen anbelangt, aber ich glaube, dieses Wort generell der Obrigkeit gehorsam zu sein gilt immer noch. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel Rücksicht nehmen, was dann auch die Corona-Schutzmaßnahmen anbelangt, auch in unseren Gottesdiensten, wir mit Abstand sitzen und ja, das Hygienekonzept, das uns so gegeben ist, auch versuchen, bestmöglich umzusetzen.
Ja, wir haben natürlich auch eine Grenze dieses Satzes. Wir haben das auch schon erlebt, auch in diesem Lande wurde das erlebt, dass man mit dem Schlagwort der Obrigkeit, untertan sein, auch manches so durchgewunken hat, was eben nicht gottgefällig war. Es gibt da eine ganz klare Grenze. Die Bibel sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt also, wenn sich bestimmte Dinge widersprechen, dann ist es ganz klar, dass man nicht mitmachen darf, selbst wenn es angeordnet ist. Dann muss man sich zur Wehr setzen, beziehungsweise muss sich selbst da rausnehmen und sich zu Gott halten. Wenn das der Punkt ist und das, der eine sieht das schon früher gegeben als der andere, das ist dann auch eine Gewissensentscheidung und man muss dann für sich entscheiden, wo dieser Gradwechsel auch anzusiedeln ist. Ich denke, in unserem Land ist es im Großen und Ganzen noch nicht so zu sehen, aber wir wissen, dass die Offenbarung da auch kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, in welche Richtung sich diese Welt entwickeln wird. Und ich bin mir sicher, irgendwann werden Menschen, gläubige Menschen, auch an den Punkt kommen, wo sie merken, dass die Gesellschaft, sei es eine Demokratie oder auch nicht, immer mehr von Gott losgelöst ist und dass das, was dort als Norm gilt, nicht mehr Gottes Vorbild entspricht. Und ich hoffe, dass wir dann als Christen auch so sensibilisiert sind, so vom Heiligen Geist eingenommen sind, dass wir genau erkennen, wo diese Grenze erreicht ist.
Ja, das ist herausfordernd. Ich glaube, da müssen wir sehr gut bewandert sein im Wort Gottes, sehr wachsam, sehr aufmerksam sein, die Geister unterscheiden, ja, zu schauen, wirkt das nur fromm und gottgefällig oder ist das auch tatsächlich, ist das konform mit dem Wort Gottes oder widerspricht das dem sogar, vielleicht bei näherer Betrachtung auch diametral. Ja, aber er soll daran erinnern, also das hast du schon gesagt, das soll man immer wieder auch der Gemeinde verkündigen, weitergeben, dass wir, ja, wenn dann, jetzt nicht irgendwie wir in einer außerordentlichen Situation sind, den Gewalten der obrigen Gewalt gehorchen sollen. Und ja, dann heißt es, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Ja, das finde ich auch sehr gut, weil das auch nochmal diese Vorbildsfunktion der Christen rausstellt. Also wir sollten aufmerksam sein, wir sollten eigentlich suchen nach guten Werken, die wir, ja, durch die Gnade, die uns Gott geschenkt hat, durch die Kraft, die uns der Heilige Geist auch täglich schenkt, die wir umsetzen können, ja, um Gott noch größere Ehre zu machen. Mhm. Ich glaube, da könnten wir manchmal noch aktiver werden. Was meinst du?
Ich denke, dass das griechische Wort genau das wörtlich widerspiegelt, diese Bereitschaft, bereit sein. Ja? Ich glaube, dass das in manchen unterschiedlichen Konstellationen auch im Neuen Testament vorkommt, dieser Begriff bereit sein, hier zu guten Werken. Und da kann man sich selber auch hinterfragen, bin ich eigentlich dafür bereit? Weiß ich, dass Gott mir bestimmte Situationen vor Augen führen wird, wo es darum geht, mich dafür zu entscheiden, auch gute Werke zu tun. Denn man kann ja auch das Gegenteil von guten Werken sind entweder böse Werke oder vielleicht gar keine Werke, ja, gar keine Frucht, könnte man auch sagen, im biblischen Sinne. Und wir sind ganz eindeutig dazu herausgefordert, von diesen drei Möglichkeiten bereit zu sein, wenn uns so eine Möglichkeit überhaupt begegnet, wenn uns so eine Schlüsselstelle begegnet, dann in die richtige Richtung zu gehen, nämlich in die Richtung der guten Werke, der guten Tätigkeiten, gute Frucht zu bringen.
Ich finde es schön, dass du das so betonst, dieses bereit zu sein. Ich denke, dieses Bereitsein fängt vor der Situation an, dass man sagt, ich bin generell bereit dafür und dann auch im Praktischen dann unmittelbar bereit dafür. Ja, also ich denke, das muss man vor einer schwierigen Situation entscheiden. Also die Not anderer Leute, ja, die begegnet einem ja eigentlich nie zu termintechnisch günstigen Zeiten, ja. Also wenn jemand wirklich in Not einen anruft oder fragt, also wer kennt das nicht? Meistens der Terminkalender randvoll und es ist schwierig, es ist nicht ganz einfach. Aber dann zu sagen, hey, hier ist eine Möglichkeit, gute Werke zu tun, Gott zu ehren, den Menschen zu dienen und Ich werfe hier mal den Terminkalender über den Haufen. Ich bin bereit dafür. Ich war vorher bereit, aber jetzt setze ich es um. Ja, ich denke, das müssen wir lernen, weil wirklich, wir sehen das auch bei dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ne? Die zwei, also der Priester und der Levit, die gingen vorbei, die hatten keine Zeit dafür und die wollten sich auch nicht irgendwie unrein machen. Und ja, ich schätze auch, dass der barmherzige Samariter eigentlich auch einen Terminkalender hatte, aber der war bereit zu guten Werken. Und ich denke, das sollten wir auch sein, weil es kommt immer zur Unzeit. Und da brauchst du diese Grundeinstellung dafür.
Ja, bereit sein bedeutet auch, dass man sich mit Dingen schon mal inhaltlich beschäftigt, bevor sie eintreffen. Das heißt, dass man mit ihnen rechnet. Ich finde es immer gut, damit zu rechnen, dass Gott schon einen Plan hat und dass er die Dinge uns auch vorbereitet auf sich, die wir nicht haben. Also keiner weiß, was heute noch passieren wird oder morgen, welche Menschen uns über den Weg laufen werden und was dann auch unsere Herausforderung sein wird. Aber damit zu rechnen, dass Gott schon was vorbereitet hat. Mir hat es übrigens mal geholfen, um ein kleines Beispiel zu nennen. Ich habe es beim Autofahren, ich habe das ja der Gemeinde schon öfter mal so erzählt, da habe ich auch mit meiner Ungeduld zu tun. Ja, wenn ich es eilig habe, dann sind alle Leute, die vor mir fahren, lahme Heinis. Und wenn ich da mal sehr frühzeitig dran bin, dann finde ich, die Leute, die hinter mir fahren, sind alles Drängler. Genau, ja. Und ich glaube, viele können das so ein bisschen nachvollziehen. Ja. Das ist für mich eine große Herausforderung gewesen, im Auto dann ruhig zu bleiben. Und ich glaube, ich habe es nicht immer geschafft, selbst wenn meine Kinder dabei waren, ist mir mal das eine oder andere entglitten. Jetzt nicht vehement, aber so, dass ich mich dafür jetzt nicht rühmen könnte. Und dann ist mir mal bewusst geworden, ja, wenn ich jetzt gleich ins Auto steige und diese Strecke fahre, da werden mir bestimmt andere Verkehrsteilnehmer über den Weg fahren oder laufen, wo ich mich drüber ärgern könnte. Und ich denke aber, Gott möchte, dass ich mich nicht drüber ärgere, sondern dass ich dort Geduld lerne. Und allein dieser Gedanke, bevor ich ins Auto gestiegen bin, hat mir schon geholfen. Und dann sind tatsächlich Sachen passiert. Einer Fahrradfahrer, ganz in Schwarz, ohne irgendwelche Lichter, ist mir dann abends dann nochmal quer so vors Auto gefahren. Und ich habe gemerkt, nee, ich war vorbereitet. Ich habe damit gerechnet, dass ja irgendwas passieren könnte und habe mich nicht geärgert. Auch über diesen Menschen nicht, konnte ihn segnen und weiterfahren. Und,
ach, wie schön.
Ja, und deshalb glaube ich, diese Bereitschaft bedeutet auch, die Realität Gottes in Anspruch zu nehmen. Und hier an dieser Stelle ganz wichtig, damit zu rechnen, dass er einem Möglichkeiten schenkt, gute Werke zu tun.
Ja, ich finde das ein wunderbar praktisches Beispiel. Ich will das auch gleich so umsetzen, mit dem Gedanken ins Auto steigen, wenn ich wieder zurückfahre. Und ich denke, das können viele andere auch. Danke fürs Teilen, Heiko.
Ja, gerne.
Ja, es gibt hier noch weitere Eigenschaften, die ein vorbildlicher Christ in der Gesellschaft haben sollte. Dann heißt es hier, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein.
Ja, finde ich sehr gut in deiner Übersetzung. Du hast ja die Elberfelder.
Ja.
In meiner Luther-Übersetzung habe ich ja in Vers 2 als erstes niemanden verleumden. Das ist ein ziemlich alter Begriff, mit dem können viele gar nicht mehr was anfangen.
Stimmt, ja.
Im Griechischen steht eher das, was bei dir in der Elberfelder übersetzt worden ist, nämlich dieses Verlästern. Weiß nicht, vielleicht, an was denkst du, wenn du dieses Wort Verlästern hörst?
Ja, ich denke da immer dran, die Person, um die es geht, über die schlecht geredet wird, ist nicht da. Und es wird meistens in der Gruppe sich ausgetauscht über eben diese Person und im Schlechtesten, im Negativsten, auf negativste Weise. Und oftmals auch, um sich dann besser zu fühlen, oftmals auch, um irgendwie mehr Anerkennung zu finden, wird dann diese Person irgendwie runtergeputzt. Und ja, es ist sehr verlockend, es ist herausfordernd. Ich glaube, da kämpfen viele mit und ich muss auch immer sehr aufpassen zu sagen, hey, ja, man hat hier vielleicht mal konstruktive Kritik, aber hey, die ist doch viel besser zu äußern, wenn die Person auch da ist, ja. Und auch nicht irgendwie dadurch, dass man vielleicht was äußert, nicht irgendwie da auch eine Möglichkeit zu geben, dass da weiter das geführt wird und das dann in Richtung Lästern geht, ja. Also ich denke, am besten ist den Personen immer gleich persönlich und direkt zu sagen, hey, dies und das und jenes fand ich sehr, sehr gut und ich denke, lasst uns das Loben nicht vergessen, das ist so, so wichtig und dann vielleicht mal einen Punkt wertschätzend und konstruktiv kritisieren, aber so, dass die Person sich auch gut dabei fühlt.
Ja, lästern bedeutet für mich auch, dass man, wenn man mit anderen darüber spricht, dass man sich gehen lässt, also dass man wirklich die negativen Seiten einer Person so darlegt, als würde man diese Person darüber identifizieren. Mhm. Und das ist nicht nur unfair, sondern das ist für mich auch sündhaft. Man übertreibt dann auch ganz schnell mal und man lässt sich so gehen. Es macht Leuten dann auch Spaß, in einer Gruppe über jemanden herzuziehen. Ah, weißt du noch oder hast du gehört? Und selten dämliche Gespräche fangen so an mit, hast du schon gehört? Ja. Da denke ich immer, da wird es jetzt richtig gefährlich, da muss man gucken, was das bedeutet. Ist das nur eine sachliche Information, hast du schon gehört? Oder ist das jetzt etwas, wo jemand ablästern will? Und dann ist es nicht mehr gut und sollte man auch nicht mitmachen. Das Interessante ist, wenn du nicht mitmachst in einer Gruppe, die dann lästert über den Chef oder über wen auch sonst, dann kann man sehr schnell selber derjenige sein, der angefeindet wird, weil du nicht mitmachst. Das ist was sehr Exotisches. Dafür haben andere Leute sehr wenig Verständnis. Die reagieren durchaus auch mal richtig, wie soll man sagen, richtig gekränkt darauf, dass du nicht mitmachst.
Ja, das stimmt. Und ich denke, ein ganz guter Tipp, um nicht zu lästern, ist zu sagen, hey, ich sage nur das in der Gruppe über eine Person, was ich auch in ihrer Anwesenheit in freundlichster Weise sagen würde, ne? Also wenn ich dann irgendwie sage, oh, das ist nicht gut, dass die Person das erfährt, dass ich das gesagt habe, dann ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass du das besser nicht sagst, ja. Wenn du das nicht vor der Person und vor einer großen Öffentlichkeit sagen kannst, dann ist das meistens eine Sache, die da nicht zu besprechen ist, die nur ins Lästern führt.
Ja, man kann auch davon ausgehen, dass jemand, mit dem man lästert über andere Leute, dass diese Person auch keine Skrupel hat, über dich zu lästern. Mhm. Das ist ein Wesensmerkmal, das ist eine Eigenschaft und das ist nicht einfach nur eine Tätigkeit. Deshalb glaube ich, es wird hier auch zu Recht darauf hingewiesen, dass man das zu unterlassen hat.
Ja.
Eine Steigerung davon ist natürlich auch, und ich glaube, das ist ja auch impliziert, nicht nur das hintenrum reden, sondern auch das, was wir heutzutage ja auch an vielen Stellen haben, wenn jemand gemobbt wird, ja? Mobbing. Da ist es genauso, dass man jemanden lauter Dinge vorhält, die nicht in Ordnung sind, die falsch sind und man übertreibt und man macht jemanden dadurch nieder. Das ist hier inkludiert. Also da sollten wir als Christen in keiner Weise mitmachen. Wir sollten ganz im Gegenteil, da wo sowas geschieht, wo hintenrum gelästert wird oder auch jemand das anhören muss, wer fertig gemacht wird. Da sollten wir uns einmischen und sollten auch sagen, das ist nicht in Ordnung und das wollen wir nicht gutheißen.
Ja, und wenn jemand anfängt, irgendwie eine andere Person zu kritisieren in so einem Kreis, ohne dass die Person da ist, dann kann man sagen, hey, das solltest du wohl besser einfach der Person liebevoll und höflich weitergeben, aber nicht hier in diesem Kreis hintenrum erzählen. Ja, also ich denke, man muss vielleicht dann auch manchmal diese Kreise dort durchbrechen. Ja, es ist schwierig, da, wie du sagst, es ist schon schwierig, nichts zu sagen, aber dann zu sagen, hey, das ist hier überhaupt nicht der Rahmen. Versuch doch mal konstruktiv mit der Person selbst zu sprechen. Manchmal werden die Leute dann recht still. Also, weil dann fühlen sie sich auch ein bisschen ertappt. Ist natürlich auch eine spannende Situation, nicht ganz einfach. Gehört ziemlich viel Mut dazu.
Ist der schwerere Weg, aber ist der biblische Weg.
Absolut.
Ja. Man kann natürlich auch mal fragen, hast du dieser Person das schon mal gesagt?
Bisschen defensiver, ja.
Oder man kann auch mal fragen, hast du was dagegen, wenn ich das so, das, was du mir erzählt hast, dieser Person anvertraue? Ja, ein Spiegel vorhalten und bei sich selbst auch. Manchmal merkt man das sehr spät, dass man da reinkommt in diesen Strudel. Also eine gewisse Art der Sensibilität muss man sich auch erwerben. Es geht mir auch so. In der Gemeinde gibt es viele Menschen, manche liegen einem unglaublich gut, manche liegen einem vielleicht nicht so gut.
Ja.
Und dann muss man fair bleiben, denn alle haben gute Seiten und alle haben vielleicht auch Baustellen.
Ja, ganz sicher. Ja, Heiko, was verstehst du denn unter nicht streitsüchtig zu sein?
Ja, das ist eigentlich eine Selbsterklärung. Ja. Es besteht aus zwei Worten, die man gut verstehen kann. Das eine ist Streit, jeder von uns weiß, was das ist, da muss man nur Kinder beobachten, es gehört zur menschlichen Natur in irgendeiner Form schon dazu. Ich würde auch nicht sagen, dass man jedem Streit aus dem Weg gehen sollte.
Ja.
Manchmal lohnt es sich, für bestimmte Dinge und Ansichten und Erkenntnisse einzustehen. Und manchmal ist ein Streit durchaus auch konstruktiv und produktiv. Ehepaare müssen das vielleicht für sich auch entdecken, eine Streitkultur zu entwickeln. Und ich glaube auch, das lohnt sich. Man muss nur gucken, dass das eine konstruktive Streitkultur ist, wo nicht dann das Gegenüber kaputt gemacht wird, sondern wo man sich gemeinsam bemüht, um das optimale Ergebnis, eine Erkenntnis gemeinsam zu gewinnen, abzuklären, was spricht dafür, was spricht dagegen, oder miteinander um gute Wege zu ringen. Ja. Das andere ist, der andere Teil dieses Begriffes ist süchtig. Und jetzt wird es interessant, weil dann ist Streit nicht mehr gut. Dann geht es jemandem nicht darum, eine Erkenntnis zu gewinnen, sondern es geht ihm um das Streiten an sich. Und solche Personen gibt es. Ich glaube, dass ein bisschen davon in fast allen Menschen vorhanden ist, in den unterschiedlichsten Situationen. Da gibt es dann irgendwo den Punkt, wo du sie erreichst. Aber wenn man streitsüchtig ist, dann zeugt das eigentlich von einem nicht gesunden Selbstverhältnis. Man hat vielleicht an einer Stelle nicht das genügende Selbstbewusstsein und versucht sich selber zu beweisen, dass man jemand ist oder etwas kann oder sich durchsetzen kann, indem man diese Methoden anwendet, ja, in den Streit zu führen und sich da zu behaupten.
Man sucht also den Streit dann, um sich zu profilieren und hat dann auch wahrscheinlich Gefallen dran. Schon am Streiten für sich, nicht am erzielten Ergebnis unbedingt, aber schon das Streiten an sich ist dann eine große Freude. Und ja, also das ist, ich denke, es gibt viele Leute, die sehr die Harmonie lieben, ja, die Streit auch direkt voll aus dem Weg gehen, wo man sagt, es gibt ja auch konstruktive Auseinandersetzung, wie du schon gesagt hast, das durchaus positiv ist, aber genau das andere Extrem ist, streitsüchtig zu sein, und das ist auch nicht gut. Ja,
ja, und damit will ich auch niemanden von den Zuhörern jetzt Angst machen, wenn es Leute gibt, die gerne diskutieren. Also diskutieren ist hier nicht damit gemeint. Man darf gerne diskutieren und um die Wahrheit ringen, und das macht ja auch Freude, das macht auch, glaube ich, Spaß, gerade auch wenn man so ganz tolle, interessante biblische Fragen hat, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Es lohnt sich, dem nachzugehen und nicht immer zu sagen, ja, das schreckt mich ab, sondern dann wirklich auch vielleicht sogar ein Gegenüber zu finden oder einen Hauskreis, eine Kleingruppe ist auch ein Thema, das bei uns immer größer wird, wo man um solche Dinge ringen kann. Aber streiten bedeutet dann, dass das Gespräch auch dann umkippt oder dass man sich vehement für etwas einsetzt, vielleicht auch ungeachtet der Tatsachen, die dahinter stehen, die dafür oder dagegen sprechen. Ich glaube auch, dass wenn jeder von uns mal überlegt, ob er schon mal einem Menschen begegnet ist, der streitsüchtig ist. Das sind Leute, denen man gerne aus dem Weg geht oder wo man sich wünscht, dass die nicht unbedingt in der Gemeindeversammlung dann anwesend sind und bei einem vielleicht total unstrittigen Thema alles auf links drehen.
Ja, die sind auf jeden Fall ziemlich herausfordernd im Handling.
Ja, manchmal ist es okay, wenn man was auf links dreht und was sieht, was andere nicht gesehen haben. Aber manchmal ist es auch, dann wird es echt kompliziert, wo man auch manchmal die Liebe vermisst. Ja, wo man dann auch merkt, ja, da geht es vielleicht eher um die Geltung als um die Sache.
Ja, dann heißt es, milde zu sein an allen Menschen, alle Sanftmut zu erweisen. Ja, das ist ja fast schon so das Gegenteil, ne? Also nicht streitsüchtig zu sein, sondern milde. Also unter milde verstehe ich auch so eine gewisse Gutmütigkeit, so eine gewisse Barmherzigkeit. So, manchmal wird das so, ich sage mal in der Volkssprache, so als, ja, man glaubt an das Gute im Menschen oder so. Der sieht das Gute im Menschen immer, ja, so gesagt. Ich finde aber, es ist auf eine Weise eine gute Eigenschaft, wenn man sich erstmal das Gute heraussucht, wenn man wirklich schaut, wo kann ich Anknüpfungspunkte finden, wo sehe ich Stärken bei der Person, anstatt zu suchen, wo ist die Achillesferse bei der Person, wo hat sie ihre Schwächen und Baustellen, ja, also es ist schon was Gutes, nach dem zu schauen. Und ich glaube, diese Leute, die milde sind, die sanftmütig sind, die haben da einen Blick dafür, und das ist besonders, das ist schön, und ich denke, die sind auch oft langsam, ja, zum Streit, langsam zur Auseinandersetzung. Die stellen sich oft selbst auch erstmal ein bisschen zurück und sagen, okay, hätte ich vielleicht jetzt etwas anders gemacht, aber nein, das ist mir jetzt ein Streit, eine Auseinandersetzung nicht wert. Die nehmen sich auch manchmal nicht so wichtig, ne? Und das finde ich auch irgendwie, also mit den Leuten ist man auch gerne zusammen, die mild und sanftmütig sind. Ich denke, das wirkt irgendwie auch anziehend, weil eine gewisse Geborgenheit damit auch einhergeht, zu sagen, ja, diese Personen, die sind gutmütig, ja.
Ich finde es interessant, bei mir steht gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Und im Griechischen, da heißt es statt gütig freundlich. Ja, und wenn ich dann überlege, was mit wem man seine Kinder am liebsten spielen lässt, das sind dann auch gut erzogene, freundliche Kinder. Ja, nicht so halbwilde, wo man nicht weiß, kommen meine eigenen Kinder vielleicht noch unversehrt wieder, sondern wo man weiß, das sind vernünftige Kinder, die sind gut erzogen und es sind auch freundlich, ja, nicht so freche. Und da muss man nur sagen, ja klar, so einer sollte man dann selber vielleicht auch sein, weil sich andere Menschen auch in dieser Gegenwart wohlfühlen. Mit Sanftmut, das erinnert mich immer an Jesus, weil er von sich selber auch sagt, er lädt uns ein, von ihm zu lernen. Und dann sagt er, denn ich bin ja sanftmütig und von Herzen demütig. Ja. Und das ist das, wo man dann sieht, ja, Jesus geht uns darin voran. Und Jesus war für mich nicht der Harmonizer, also derjenige, der so harmoniesuchend versucht hat, alles glatt zu bügeln und Probleme aus dem Weg zu gehen, sondern der hat die Sachen angesprochen und manchmal auch richtig deutlich, unverkennbar. Aber er war sanftmütig, weil er die Menschen angenommen hat, in ihrer Fehlerhaftigkeit. Wenn, egal was das für Leute waren, gerade die Sünder, ja. Das heißt also ein Mensch, der sich selber auch gesehen hat in dem göttlichen Licht, dass er unvollkommen ist, da hat er so eine Gnade gehabt. Und ich glaube, das verstehe ich jetzt persönlich damit, das möchte ich noch mehr erwerben für mein Leben, dass ich diese Sichtweise auch auf andere Menschen habe. Und hier heißt es ja auch gegen alle Menschen. Ich glaube, da steckt eine große Herausforderung drin, denn sanftmütig zu sein gegenüber denen, die einem sympathisch sind, die auf einer Wellenlänge sind, das ist nicht so schwer. Aber die Herausforderung beginnt da, wo jemand ganz anders tickt und wo ich merke, der hat auch Fehler, wo ich vielleicht nicht so die Fehler habe. Und deshalb fällt es mir leicht, auf ihn herabzuschauen oder ihn zu entwürdigen oder zu sagen, das ist ein schlechter Mensch.
Also ich meine, sanftmütig sein heißt auch, wenn jemand merkt, die Person, das Gegenüber hat ganz andere Argumente, dass man dann sagt, okay, ich lasse die Person so stehen, ich respektiere das, ich habe meine anderen Positionen, aber es darf auch so sein, dass jemand andere Argumente hat, es darf auch so sein, dass er andere Argumente stärker gewichtet, als ich das tue. Und ja, und ich denke, da gehört auch relativ viel Reife dazu, andere Positionen stehen zu lassen und dann zu sagen, hey, nicht jeder muss meine Position einnehmen. Und da auch mal so den richtigen Toleranzbegriff zu haben, ja, zu sagen, tolerant bin ich nicht nur, wenn alle meine Ansicht und Perspektive übernehmen, sondern auch, ich kann andere stehen lassen und sage, okay, die sind auf eine Weise gleichwertig, weil sie von anderen vertreten werden.
Ja, das ist nochmal eine große Herausforderung, glaube ich. Weil wir ja auch wissen, es gibt dann immer so Grenzbereiche, gerade wenn es um Lehre geht, irgendwann kann es auch mal ungesund sein. Und das dann auszuhalten, diese Spannung auszuhalten. Es ist nicht immer ungesund. Man darf auch in manchen Erkenntnissen einfach unterschiedliche Positionen beziehen. Aber das dann zu unterscheiden, das erfordert ganz viel Weisheit und vielleicht auch Ehrlichkeit vor sich selbst.
Ja, stimmt. Also die Bibel ist natürlich uns da Maßstab und Kompass. Und genau, ich denke auch so in der Gemeinde, wenn wir da auch in die gesunde Lehre denken, das muss schon immer bibelkonform sein. Also wer das nicht verstanden wissen, so diese Toleranz in die Richtung, ja, jeder glaubt so, wie er will, auch wenn es ganz entgegen der Bibel ist. Ja, das kann er machen, aber in unserer Gemeinde wünschen wir uns einfach, dass wir auch bibeltreu verkündigen und dass wir uns der Bibel sehr, sehr verpflichtet fühlen.
Ja, und genau, und deshalb kommt dann auch eine Begründung in Vers 3, denn auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Ja, für mich ist dieser Ausdruck, oder diese Lebensweise, die beschrieben wird in Vers 3, eigentlich ein Ausdruck eines Lebens ohne Gott, wo man einfach nicht mit Jesus auf einem Weg ist. Unverständlichkeit, das ist im biblischen Sinne, ist das nicht ein Mensch, der nicht klug ist, nicht gebildet ist, sondern damit ist gemeint die Weisheit, die alleine von Gott kommt. Alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit sind verborgen in Jesus Christus. Und dieser Schatz steht eben denen nicht zur Verfügung. Die haben eine menschliche Weisheit, aber diese menschliche Weisheit gilt nach dem Neuen Testament eben vor Gott nichts. Und selbst Paulus, und er schreibt das ja hier, blickt so auf sein Leben zurück, obwohl er ja eine unglaublich genaue theologische Ausbildung gehabt hat bei Gamaliel. Und dennoch sagt er, das alles erachtet er als Dreck an einer anderen Stelle. Und hier drückt er das ähnlich aus. Ne? Er war unverständlich früher. Bei all dem, was er Lehrreiches mit auf den Weg bekommen hat, sagt er, das entspricht nicht dem, was eigentlich Gottes Weisheit entspricht. Dann sagt er auch ungehorsam. Und ich glaube, man kann ungehorsam sein, auch unbewusst, wenn man eben nicht weiß, was Gott gefällt, wenn man die Gebote Gottes nicht im Blickfeld hat, dann kann man auch, ohne dass man sich bewusst dafür entschieden hat, jetzt möchte ich Gott ungehorsam sein, einfach ein Leben führen, das eben nicht in Gottes Weise geführt wird.
Ja, wenn man das Ziel nicht kennt, ne, dann kann man es auch nicht treffen. Ja. Und dann rede ich auch immer von Verfehlungen. Ja, also ich sage, man unbewusst gesündigt hat, das nenne ich Verfehlung, weil ich sage, ja, es ist, am Ende ist es Sünde, ja, aber ich würde sagen, es ist nicht bewusst gegen Gott gehandelt, sondern aufgrund von Unkenntnis.
Und das drückt auch der nächste Begriff aus, gingen in die Irre. Das ist so, dass man sich verirrt hat. Du hast ja gesagt, das Ziel hat man nicht mehr oder kannte es nicht. Wenn man einfach so losläuft, ja, wo soll man dann ankommen? Und hier ist es auch so, man lebt einfach auf sein Leben drauf zu und erkennt dann bestenfalls an irgendeiner Stelle, dass man im Nirgendwo angekommen ist. Waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid. Also diese Gier und Lust, ja, wird ja immer wieder auch aufgenommen. Und auch bei den Philosophen, bei den griechischen Philosophen, werden hier diese Dinge auch einem Portfolio aus Tugenden gegenübergestellt, die einen davor bewahren sollen, ein Leben zu führen in der Irre oder ein Leben zu führen, wo man nur dieser Gier und der Lust hinterherjagt. Aber das ist ja genau das, was die Gefahr unseres Lebens ist. Und für mich ist es erschreckend eigentlich nicht, dass man ohne Jesus so ein Leben führen kann, sondern für mich ist erschreckend, dass manche denken, sie sind mit Jesus unterwegs, aber es fällt ihnen überhaupt nicht auf, dass sie immer noch in diesen Verhältnissen leben, immer noch ein Leben führen, das in der Irre ist, immer noch ein Leben führen, das nicht aus der Weisheit Gottes lebt, sondern aus menschlicher, aus irdischer Weisheit oder auch, wo man wirklich zu jeder Lust, zu jeder Gier sagt, das ist schon in Ordnung. Also sei es Geldgier, sei es fleischliche Lust oder so, dass man sagt, ja, Hauptsache es macht dich glücklich und wirklich die Dinge, du hast ja vorhin von Toleranz gesprochen, ja, die Dinge so in sich aufbauen kann, dass das Gewissen gar nicht mehr reagiert und gar nicht, dass man selber nicht schnallt, nee, ich bin gar nicht auf einem guten Weg, ich bin auf einem richtig schlechten Weg.
Ja, meistens passiert das, dass man dann sich irgendwie so fromme Begriffe dazu sucht, ja, zu eigentlich einem schlechten Verhalten, die dann fast ein bisschen tugendhaft klingen. Also wenn man sagt, na, ich bin nicht stolz, aber ich habe so ein besonderes Ehrgefühl oder so, ja, versucht man das irgendwie schöner zu umrahmen, ja, und dann irgendwie für andere oder für einen besser annehmbar zu machen und so kommuniziert man es dann auch, aber dann laufen eigentlich oft die Begierden und Gelüsten ja, unter diesem frommen Begriff, aber es ist nichts anderes, als dass es schon immer war, nur anders etikettiert, nur nach außen hin ein bisschen blenden, nicht gleich so offensichtlich. Ne?
Ja, da wünsche ich mir für uns auch als Christen, dass wir da ein bisschen konsequenter sind, auch in der Art und Weise, wie wir unser eigenes Leben beleuchten und beleuchten lassen, dass wir den Mut haben, zu Gott zu gehen und zu sagen, beleuchte mein Leben. War das wirklich nur früher oder wie sieht es jetzt in meinem Leben aus? Gibt es da Elemente, die eher davon zeugen, dass ich in der Finsternis bin, dass ich im Dunkeln bin, dass ich Dingen nachlaufe, ihnen zu viel Raum in meinem Leben gebe, die zerstörerische Kraft entfalten? Und das will eben Gott nicht. Gott will uns bewahren. Gott will eben nicht, dass wir etwas in unserem Leben entfalten lassen, was nach hinten losgeht und was uns die Lebensqualität raubt, ja, geistliche Lebensqualität.
Ja, Neid, ja, das ist dann was, wo wir sagen, hey, wir sehen das beim anderen, wir freuen uns nicht mit dem anderen und dass er so gesegnet ist, dass er das hat oder dergleichen, sondern wir wollen eigentlich das haben, was er hat. Manchmal wollen wir es ihm vielleicht sogar wegnehmen, ne? Da meldet sich unser Fleisch und sagt, oh, ich hätte das gerne, ich hätte vielleicht gerne dieses Amt, diese Position oder ja, jetzt haben wir es nicht mehr so eigentlich so mit Raubzügen und Plünderungen, aber dieser Wunsch manchmal bei Menschen ist noch vorhanden, genau das zu haben, was eine andere Person besitzt und das frisst einen ja auf und man fokussiert dann ganz auf sich selber und ja, den anderen, den wird man am liebsten zur Seite schieben, sagt man, ich nehme mir das und ganz egal, ob es ihm gehört.
Neid ist ja auch etwas, wo man sagen kann, wenn ich es nicht haben kann, dann soll es keiner haben.
Ja.
Ja, so eine Missgunst gibt es leider auch, gibt es auch in der Gemeinde, kann man auch sagen. Da geht ja auch die gesellschaftliche Schere weit auseinander. Ich denke, ich gönne jedem das, was er hat. Also das ist gar keine Frage und noch viel mehr darüber hinaus. Das sind alles Dinge, die unwesentlich sind, die nicht wichtig sind. In der Seelsorge habe ich nicht nur Menschen, die am unteren Rand der Gesellschaft tendieren, sondern das ist gleichmäßig verteilt. Das Lebensglück ist anders geschrieben. Darum ist Neid an dieser Stelle total, ja, es ist unwichtig. Wir brauchen niemanden irgendwas zu neiden, denn worauf es wirklich ankommt, ist eine gesunde Beziehung zu haben zu Jesus Christus. Und wer das nicht mehr hören kann, der soll Buße tun und soll das für sich nochmal neu in Anspruch nehmen, denn das ist das Allerwichtigste. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass ich das nie aus den Augen verliere. Und das ist das, was ich meinen Kindern wünsche, was ich meiner Familie wünsche. Dass bei all den Dingen, die man sich als Ziele setzt oder als erstrebenswert ansieht, dass das trotzdem immer die Nummer eins bleibt. Die Beziehung zu Jesus Christus, die ist ewig.
Ja, ja, und verhasst ist man eben schnell, wenn man nur an sich denkt, die Ellbogen ausfährt, wenn man eigentlich den anderen auch nicht wertschätzend begegnet, ne, sondern wirklich nur an sich denkt. Und ich denke, wenn man dann wirklich so alleine nur unterwegs ist, ja, gar nicht so den Blick hat für seinen Nächsten, nicht in Nächstenliebe, ja, dann, ich glaube, und die muss uns geschenkt werden von Gott, die muss uns von Gott geschenkt werden, ja, dann alles, was wir an anderen stören, das ärgert uns, und Ärger, der sich aufstaut, der wird zu Wut, zu Ärger und dann auch dann irgendwann mal zu Hass, ja, dann passieren Dinge auch zwischen Personen, die nicht hätten passieren sollen, ja, dann sind da Verletzungen und dann wird nicht vergeben und dann kommt Hass auf, ja, und ja, in unserer heutigen Gesellschaft wird nicht so sehr viel über Vergebung gesprochen. Wir wollen irgendwie vergelten, wir wollen irgendwie Gerechtigkeit herstellen in dieser Welt, das ja auch gar nicht möglich ist, in dieser gefallenen Welt vollständige Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber Vergebung fällt oft so hinten runter, aber Vergebung braucht es eben, dass kein Zorn, keine Bitterkeit und kein Hass irgendwie bleibend ist. Ja, Hass ist ja was Bleibendes, ja, das dann auch Menschen zerstört, und ich denke, darauf können wir eigentlich als Christen sehr glücklich sein, dass wir mit Jesus Christus, der uns vorangeht, der uns alle unsere Sünden vergibt und der uns seine Gerechtigkeit schenkt, ja, dass wir dann auch von ihm und seinem Vorbild lernen und auch unseren Mitmenschen vergeben und ihnen nicht in Ärger und Argwohn gegenüberstehen.
Hass ist eine der unglaublichsten Kräfte in diesem Universum. Mhm. Wenn man aber sieht, wozu sie uns verleitet, wozu sie uns befähigt, dann sehen wir, was Hass ist. Und jemand, der mit Gott unterwegs ist, der sein Leben Gott gewidmet hat, der bekehrt ist, der an Jesus glaubt und die Vergebung empfangen hat, wir kommen ja gleich im nächsten Vers dazu, der hat in dieser Region des Hasses nichts mehr verloren. Und darum ist auch das erste und größte und wichtigste Gebot, das uns Jesus nennt, das Doppelgebot der Liebe. Ich glaube, dass auch dieser Begriff Hass, du wirst mich selten hören oder gar nicht, dass ich diesen Begriff verwende, höchstens wenn ich mal etwas über den Hass sage. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich hasse schlechtes Wetter, oder ich hasse Pilzsuppe. Ja, es ist so inflationär. Wir haben schon mal gesprochen auch über den Begriff der Liebe, wie man damit heute umgeht. Aber das sehe ich auch mit dem Gegenteil, auch mit dem Hass. Mit diesen Begriffen würde ich überhaupt nicht spielen. Ja. Das ist etwas, was mit uns nichts zu tun haben sollte. Ganz im Gegenteil, wir sollten uns gegenseitig ermutigen, gerade da, wo vielleicht noch Spuren des Hasses da sind, auch gegenüber anderen Menschen oder gegenüber dem eigenen Leben, dass wir dort Heilung erfahren und auch erbitten, ganz bewusst erbitten und dann Gott genau an diesen Stellen wirken lassen. Der Hass macht uns kaputt, und mit uns meine ich die komplette Menschheit. Und wir sollten ein Licht sein, dass wir nicht mehr darin leben, verhasst zu sein und andere zu hassen.
Ja, dann geht's weiter in Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und dann geht's weiter durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes.
Ja, das ist genau das, worum es geht im Evangelium. Ja, das in dem Vers 3, das war ja der Ist-Zustand dieser Welt, der hat sich nicht verändert. Auch in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden ist es nicht so, als hätte der Mensch sich von all der Gier und der Lust wegbewegt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir einen sehr, sehr kurzen Weg dazu haben, im Herzen, aber auch mit den Füßen. Das, was jetzt dem gegenübergestellt wird, ist das Wunder dessen, dass wir erkennen dürfen, Gott liebt uns und schätzt uns wert und gibt uns einen Ausweg. Und das ist der Ausweg, den wir proklamieren. Denn ich bin einer derjenigen, die von sich sagen, ich glaube daran, dass Jesus Christus der Weg ist. Er sagt es von sich selbst und ich denke, er ist kein Lügner. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann verstehe ich auch, warum er uns beauftragt, als gesamte Christenheit, diese Botschaft weiterzugeben, weil es eine lebensrettende Botschaft ist. Für mich ist das nämlich, dass Menschen, die ohne Jesus sterben, die gehen verloren. Das ist etwas, was du heute überhaupt nicht mehr sagen kannst, ohne dass es schon in der Gemeinde zum Tumult kommt. Und jetzt auch unter den Zuhörern, dann gibt es welche, die sagen Ja und Amen dazu. Und es gibt auch welche, die hören vielleicht sowieso sehr kritisch hier zu und suchen vielleicht auch nach Fehlern, die man macht. Und werdet ihr bestimmt auch fündig werden, aber ich hoffe, ihr nehmt auch das Gute mit, denn das ist ja unser Auftrag, alles prüfen, das Gute behalten. Davon weiche ich aber nicht zurück. Also egal, wie groß ein Tumult um mich herum werden würde, Jesus Christus, der schenkt uns Leben. Und das ist die Garantie für ein ewiges Leben. Wie es anders ist, naja, es ist beschrieben. Die Menschen gehen verloren. Was heißt verloren? Gut, das wird der Herr für sich auch entscheiden. Und es gibt nur einen Richter und ich bin's nicht. Zum Glück nicht. Ich bin nicht gerecht genug. Aber ich bin doch so froh, dass es diesen einen Weg gibt, der allen Menschen offen steht und dass wir zu diesem Weg einladen dürfen und wir sollten es noch viel mehr machen, denn das ist so ein wunderbarer Werk, nicht durch unsere eigenen Werke heißt es, ja, Gerechtigkeit, die nicht durch uns kommt, sondern eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Der ganze Römerbrief leuchtet davon und der Reformator Martin Luther hat darüber seine Erkenntnis gehabt und ist zu dem Reformator überhaupt erst geworden. Er hat diese Botschaft auch vertreten und wieder neu wiederentdecken lassen und die darf eigentlich nie verloren gehen, auch nicht durch sämtliche Versuche der Kirche über die Jahrhunderte hinweg, sie zu verschütten und sie gibt nicht auf, die Institution Kirche gibt nicht auf, die Kraft des Evangeliums zu verwässern und dafür steht nur das lebendige Christentum, lebendige Christen stehen dafür ein, das groß zu machen und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit ihrem Leben und das möchte ich auch mit meinem Leben bezeugen. Ich glaube daran, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, ich glaube, dass er der Weg ist und ich glaube daran, dass er uns ewiges Leben schenkt und dass er dieses Leben erst lebenswert macht. Ja, liebe Geschwister, ich würde einfach vorschlagen, dass wir hier eine kleine Zäsur machen, das nächste Mal genau an dieser Stelle weitermachen. Wir haben einiges Wichtiges gehört und jetzt spitzt es sich nochmal zu hier am Ende des Titusbriefes. Ganz, ganz wichtig, wir wollen uns der Sache vielleicht ein bisschen mehr widmen und wir merken, jetzt wird die Zeit ein bisschen dünn. Das packen wir da nicht mehr rein, sondern dann wollen wir das nächste Mal genau an dieser Stelle einsetzen. Also das nächste Mal geht es los nochmal mit Titus 3 ab Vers 5 und dann denke ich, werden wir diesen Abschnitt auch zu Ende führen können. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und jetzt wollen wir ganz gerne noch zum Abschluss beten.
Ja, Herr Jesus, ich möchte danken, dass du uns ja auch durch den Titusbrief zeigst, Herr, wie wir als Christen ein Vorbild in der Gesellschaft sein dürfen, Herr. Ich möchte danken, dass du uns da mit deinem Heiligen Geist die Kraft schenkst. Ich möchte danken, Herr, dass du einen wunderbaren Weg für uns vorbereitet hast. Und ja, es sind Herausforderungen vor uns, aber Herr, wir gehen da nicht alleine durch. Wir gehen da an deiner Hand und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Und Herr, wir danken dir auch, dass wir ja an den Herausforderungen wachsen dürfen, wenn wir auf dich schauen und dir vertrauen. Danke dir dafür. Amen.
Amen.